Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ob Taufen für Kurzentschlossene wie in diesem Beispiel oder ob Strukturreformen, wie sie sich katholische Laien wünschen, ob all dies etwas an der religiösen Befindlichkeit ändern würde. Auch dies können wir besprechen mit Detlef Pollack. Er gehört zum wissenschaftlichen Beirat der sogenannten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in Auftrag gegeben von der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Jetzt erstmals auch dabei als Juniorpartner die römisch-katholische Kirche. Das Besondere an dieser Studie, es ist die sechste ihrer Art und zwar seit 1972. Es sind also Langzeitstudien, in denen sich die Kirchen den Spiegel vorhalten. Auch die sechste hat es in sich. Am kommenden Montag wird sie bei einer Fachtagung in Berlin nochmal intensiv diskutiert. Und auch nach dieser Tagung, so meine Vorhersage, wird diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, noch Wochen und Monate besprochen werden. Detlef Pollack ist uns zugeschaltet, hat die Sendung im Berliner Funkhaus von Anfang an mitgehört. Pollack, geboren 1955 in Weimar, hat in Leipzig evangelische Theologie studiert, in Bielefeld an der Soziologischen Fakultät habilitiert, hat er gelehrt und geforscht, unter anderem in Leipzig, Frankfurt oder in New York. Und er war Sprecher des Exzellenzcluster Religion und Politik an der Uni Münster. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Besuch im Studio. Guten Morgen, Herr Pollack.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Pollack, für jene, die die Studie nicht gelesen haben oder die Berichterstattung nicht mehr 1:1 in Erinnerung haben, jetzt mal ein unmögliches Unterfangen. Versuchen Sie mal, die Kernergebnisse in 1:30, also in 90 Sekunden, zusammenzufassen.
Ja, also die Studie hat insgesamt fast 600 Fragen gestellt und ich kann mich hier nur auf 2-3 Punkte konzentrieren. Also das Erste, was sehr stark auffällt, ist, wie nah eigentlich die Haltung der evangelischen und der katholischen Kirchenmitglieder ist. Also wenn man sie danach fragt, wie verbunden sie sich mit der Kirche fühlen, dann sind die Zahlen bei den evangelischen und bei den katholischen im Grunde genommen fast gleich. Also da gibt es kaum Unterschiede und das hat uns sehr wohl verwundert, denn wir haben angenommen, dass bei der katholischen Kirche die Kirchenbindung deutlich höher ist als bei den evangelischen. Das ist nicht der Fall. Auch wenn es um die Austrittsbereitschaft geht, sind die Zahlen zwischen den katholischen und den evangelischen ziemlich ähnlich. Und mal ein ganz interessantes Untersuchungsergebnis herausgegriffen. Wir haben auch gefragt, warum sind sie eigentlich in der Kirche? Da konnte man ganz Verschiedenes sagen. Auch da sind die Antworten ganz ähnlich. Und wir haben auch mal versucht, was typisch Katholisches mit hineinzubringen. Sind sie in der Kirche, weil sie sich dem Heiligen nahe fühlen wollen? 9% der Katholiken sagen ja, 6% der Evangelischen, das ist kaum eine Differenz. Man muss sagen, also das ist der erste Befund, kaum konfessionelle Differenzen. Und wenn man die Menschen ganz direkt fragt, meinen Sie, dass es zwischen den unterschiedlichen Religionen und Konfessionen große Differenzen gibt? Also das, oder meinen Sie vielleicht, dass alle Religionen im gleichen Maße wahr und unwahr sind? Dann sagen 86% aller Befragten, ja, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Und auch bei den Konfessionsangehörigen ist die Zahl genauso hoch. Wir haben also auch keine Differenz zwischen den Konfessionslosen und den Konfessionsangehörigen.
Also könnte man sagen, wir sind in einer postkonfessionellen Gesellschaft.
Ist genau der richtige Begriff.
Und es ist ja auch wirklich bemerkenswert. Also wenn man einfach mal, ich nenne jetzt mal 4 Zahlen. Zahlen sind immer schwierig im Radio. Aber es bezeichnen sich als kirchlich-religiös unter den deutschen Bundesbürgern 13%, als religiös distanziert 25%, alternative Religion, also sagen wir mal esoterisches, 6% und säkular 56%.
Ja, also man muss sagen, die religiöse Landschaft hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert. Also vor 20 Jahren hatten wir noch ungefähr 70% der Menschen im Westen Deutschlands, die sich zum Glauben an Gott bekannt haben. Jetzt sind es ungefähr 50% und die meisten von denen, die sagen, sie glauben an Gott, glauben nicht an Gott, wie er sich in Jesus Christus offenbart hat, sondern an eine höhere Macht. 30% sagen das. Und das ist wirklich eine bemerkenswerte Zahl. 20% aller Deutschen sagen, sie glauben an Gott, wie er sich in Jesus Christus offenbart hat. Und das bedeutet, wir haben es nicht nur mit einem Rückgang der Kirchenbindung zu tun, sondern auch mit einem Rückgang der Religiosität und des Glaubens. Und das ist also ein zweiter Punkt. Neben dem postkonfessionellen der herausgestellt werden muss. Die Bedeutung der Kirchen geht zurück, aber auch die Bedeutung des Glaubens.
Sie haben die Sendung von Anfang an mitgehört. Das Bemühen evangelischer Pfarrer und Pastorinnen in Berlin-Mitte, jenen den Zugang zur Taufe zu ermöglichen, die Angst haben vor hohen Hürden. Ist das ein erfolgversprechender Ansatz im Kleinen oder würden Sie sagen, sowas ist alles vergebliche Liebesmühe?
Also vergeblich ist das auf gar keinen Fall. Also wenn die Kirche nicht solche Formen des Arbeitens und des Handelns finden würde, dann wäre die Situation der Kirchen noch weitaus dramatischer. Und gerade dieses Beispiel der Taufen, das ist ja nicht das Einzige, dass man das in Berlin macht. Man hat das auch in Hessen-Nassau gemacht und in anderen Kirchen. Das ist insofern sehr interessant, als dass da ein Bedürfnis angesprochen wird, nämlich das Bedürfnis, sein Leben unter Gott zu stellen und den Segen Gottes zu empfangen. Die Frau Marlies Jäger hat ja auch gesagt, dass sie sich in einer biografischen Krise befunden hat. Also da gab es auch einen Bedarf gewissermaßen dafür, diesen Segen Gottes in Anspruch zu nehmen. Und da macht das die Kirche sehr schön. Dann bietet sie das gewissermaßen niederschwellig an. Oder in Hessen-Nassau, da hat man die Menschen eingeladen, an einen Ort zu kommen, wegen mir einen See oder einen Fluss, wo man schöne persönliche Erlebnisse gehabt hat. Und dann kann man dasjenige, was man da sozusagen in der Taufe macht, verbinden mit den Erinnerungen an dasjenige, was einem im Leben einmal wichtig gewesen ist. Und so kann man anknüpfen, also religiös, kirchlich anknüpfen an die Biografien der Menschen.
Und das andere Beispiel, das Engagement jener katholischen Laien, die beim synodalen Weg im ZDK die eine oder andere Reform durchsetzen wollen, durchaus von der übergroßen Mehrheit der Bischöfe unterstützt. Kann das dazu führen, dass mehr Menschen wieder Zugang zu Religion und Kirchen finden?
Also umgedreht, wenn das die Kirchen nicht machen, dann ist das für viele ein ganz wesentlicher Grund, sich von der Kirche abzuwenden. Also über 90% der Katholischen, die aus der Kirche ausgetreten sind, sagen, wir sind ausgetreten, weil die Kirche nicht reformbereit genug wäre. Und wenn man das umgedreht mal formuliert und fragt, ist es denn so, die Kirche kann machen, was sie will, ich würde auf jeden Fall austreten, dann ist es wiederum eine Mehrheit, die sagt, nein, das ist nicht egal, was die Kirche tut. Wir wollen, dass die Kirche sich verändert. Und ob dann wirklich die Menschen in der Kirche bleiben, wenn sie sich verändert, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn sie sich nicht verändert, dann gibt es eine Legitimation der Kirche, den Rücken zu kehren.
Der Religionssoziologe Detlef Pollack im Deutschlandfunk. Herr Pollack, lassen Sie uns mal den Versuch starten, was die zentralen Faktoren sind, die Säkularisierung befeuern. Darüber könnten Sie Stunden reden, das ist mir klar. Aber wenn Sie mal einen Punkt rausgreifen, wieso verstetigt sich dieser massive Säkularisierungstrend in diesem Maße?
Also ein ganz wichtiger Punkt besteht darin, dass viele Menschen zwar die Kirche kritisieren, aber auch mit dem Glauben, mit den Glaubensinhalten, mit dem, was die Kirche verkündigt, nicht viel anfangen können. Das ist ihnen einfach nicht so wichtig und sie verstehen es zum Teil auch gar nicht und sie interessieren sich nicht dafür. Andere Dinge im Leben, wegen mir, die Familie, der Beruf oder dass man sich mit Freunden trifft, das ist viel wichtiger. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich kritisch zur Kirche verhalten, sondern es geht auch darum, dass sie sich einfach gleichgültig gegenüber Glaube und Kirche verhalten und dass andere Dinge in ihrem Leben einen höheren Stellenwert einnehmen.
Mal als Anwalt der Hörer und Hörerinnen, die womöglich Ähnliches beobachten. Es gibt genug Beispiele, dass einzelne Kirchen in Großstädten, dass sich dort die Kirchenbänke massiv füllen. Ich weiß es aus Berlin, Frankfurt und München. Nun werden Sie sagen, wahrscheinlich Einzelfälle.
Ja, man muss dann aufpassen. Natürlich gibt es auch Gegenbewegungen und es gibt also auch ganz wunderbare Gottesdienste und es gibt Menschen in der Kirche, die andere anziehen können, die also eine charismatische Ausstrahlung haben und deswegen kommen die Menschen. Oder es gibt Klöster, wo man sich also trifft und auch mal einkehrt und mal eine Zeit der Stille und der Ruhe und der Reflexion in Anspruch nimmt. Das sind alles natürlich Dinge, die die Kirche anzubieten hat und die auch eine Wirkung haben. Aber wenn man das jetzt sozusagen repräsentativ und statistisch betrachtet, dann muss man sagen, fast alle Indikatoren, die Religiosität und Kirchlichkeit messen, sind in den letzten Jahren nach unten gegangen. Und wenn dann Einzelne sich hinstellen und sagen, aber dort, wo ich hingehe, da ist die Kirche immer voll, dann würde ich sagen, dann sollten Sie sozusagen auch darüber nachdenken, in welchem Maße Ihre ganz persönliche Erfahrung dann eben auch eine Sondersituation ist, die mit der die andere erleben, nicht so ohne weiteres vergleichbar ist.
Also wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie Ihre Studie in Frage stellen würde? Aber ich stelle trotzdem einfach mal, oder ich frage einfach mal, es könnte ja auch sein, dass nach all den Jahren des skandalisierenden Redens über Religion und Kirche, dass wenn ich dann in einer Online-Befragung dies und das gefragt werde, ob ich religiös bin, dass ich dann vielleicht einfach empört von mir weise, ich sei religiös, aber es de facto bin.
Das ist immer ein Problem. Wie ehrlich antworten eigentlich die Menschen? Also den Effekt, den Sie jetzt beschreiben, den würde ich auch für ziemlich bedeutsam halten. Es gibt sowas wie eine Atmosphäre, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Und im Augenblick haben die Kirchen keine guten Karten. Und wenn man also in der Öffentlichkeit sich äußert, dann muss man sich religionskritisch oder zumindest kirchenkritisch äußern. Und was dahinter ist, das weiß man nicht genau. Und gerade auch die Beschreibung von Marlies Jäger war sehr interessant. Sie hat gesagt, also dann bin ich da eingestiegen und dann habe ich mich dafür interessiert. Also dann bin ich wieder abgekommen. Ja, so ist es. Normalerweise ist das nicht ein Thema, das man sozusagen ein für alle Mal für sich entschieden hat, sondern das geht hin und her und es gibt eine Annäherung an den Glauben und auch wieder eine Abwendung. Und dann auf einmal entscheidet man sich in eine bestimmte Richtung.
Ich stelle jetzt mal eine steile These auf, die mich angreifbar macht. Sie werden die auseinandernehmen als Soziologe. Wir beobachten in der Gesellschaft Aggressionen, Orientierungslosigkeit, Hetze, Ängste, endlose Wartelisten bei Psychotherapeuten und gleichzeitig Austrittswellen bei den Kirchen und eine Religiosität im Sinkflug. Darf ich zuspitzen, eine gottlose Gesellschaft rast ins Verderben?
Also der Krisendiskurs ist allgegenwärtig und wer versucht sozusagen Krisen zu relativieren, hat es nur noch nicht begriffen. Also das ist sozusagen der Normalfall unserer öffentlichen Diskussion, dass wir eine erregte Debatte führen. Das ist nichts Besonderes und viele Menschen sagen, ja, ich fühle mich überfordert und ich verliere den Überblick und ich brauche Orientierung. Aber diese Orientierung erwarten Sie in der Regel zum Beispiel von der Politik, von der Wissenschaft, vom Recht, von der Medizin, das haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise erlebt, weniger von der Religion. Und man kann es eigentlich umgekehrt formulieren. Diejenigen, die mit Religion etwas anfangen können, für die ist in einer solchen Krise oder in einer solchen gefühlten Krise die Religion wichtig. Für diejenigen, die mit Religion wenig anfangen können, für diejenigen kommt Religion gar nicht in Blick.
Und jetzt mal die umgekehrte steile These. Ich versetze mich in die Position einer agnostischen Physikerin, der es um naturwissenschaftliche Beweise geht. Und die wird womöglich sagen, ja, die wird sich jetzt freuen angesichts solcher Ergebnisse und sagen, endlich setzt sich die Vernunft durch und der Hokuspokus der Religion ist weg. Teilen Sie die Ansicht?
Also die KMU6 hat auch danach gefragt und stellt fest, tatsächlich, es gibt unter den Säkularen, Sie hatten ja gesagt, 56%, gibt es einen beträchtlichen Anteil, der sagt, ja, wir setzen an die Stelle der Religion eine naturwissenschaftlich aufgeklärte Weltsicht. Das sind immerhin über 30%, 36 ganz genau. Das ist viel, aber man muss sagen, es ist dann doch nicht die Mehrheit.
Eine ganz knappe Antwort bitte auf die letzte entscheidende Frage. Wenn Sie eine Bischöfin oder einen Bischof beraten müssten und die würden Sie nach dem ultimativen Tipp fragen, wie sind wir noch zu retten, was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, der erste Punkt und dasjenige, was man wirklich nicht vermeiden kann, ist, dass man Schuld bekennt, dass man sich längst auf den Boden wirft und sagt, wir sind Sünder, wir sind allzumal Sünder. Die Kirche hat keine Chance, Vertrauen wiederzugewinnen, wenn sie nicht als erstes sagt, dass sie in die Irre gegangen ist und dass sie umkehren will. Das wäre der erste Punkt.
Der Religionsforscher Detlef Pollack aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung Nummer 6, die den Kirchen bescheinigt, sie stünden am Kipppunkt. Herr Pollack, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Auch vielen Dank, Herr Mehlen.